Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Fangen wir gleich mit der Predigt an. Ich möchte Ihnen heute etwas zeigen, das Ihnen sicher zum Segen wird. Vielleicht wird Sie das, was ich sage, auch verwirren. Aber hören Sie sich erst die ganze Predigt an. Dann werden Sie sehen, was Ihr Problem ist. Vielleicht beten Sie, aber Sie beten so, dass es keine Ergebnisse gibt. Die Erklärung dafür finden Sie in dieser Predigt. Und ich bete im Namen von Jesus dafür, dass Sie das Rhema hören, die Botschaft, die Sie hören sollen. Die Menschen reden oft über Heiligkeit. Was ist Heiligkeit? Das Wort Heiligkeit gibt es sowohl im Griechischen, Hagios, als auch im Hebräischen, Kadosh. Das ist das Wort heilig auf Hebräisch und Griechisch, im Alten und im Neuen Testament. Wenn man sagt, dass jemand heilig ist, bedeutet das wörtlich, diese Person oder dieser Gegenstand ist für Gott abgesondert. Das bedeutet Heiligkeit. Und bei der Bibelauslegung gibt es ein sehr hilfreiches Prinzip. Man nennt es das Prinzip der Ersterwähnung. Das heißt, dort, wo etwas zum ersten Mal erwähnt wird, steht etwas Bedeutendes. Ganz gleich welches Thema. Dort, wo es zum ersten Mal erwähnt wird, möchte Gott uns etwas zeigen. Und meist bekommen wir einen Eindruck davon, wie wir dieses Wort in der ganzen Bibel verstehen können, okay? Wo steht also das Wort heilig zum ersten Mal? Wo finden wir das Wort heilig zum ersten Mal in der Bibel? In 1. Mose 2. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte. Gott ruhte nicht, weil er müde war. Gott wird nicht müde. Der Schöpfer des Himmels und der Erde wird nicht müde noch matt. Müdigkeit gehört zur menschlichen Existenz. Gott wird nicht müde. Gott ruhte, weil sein Werk vollendet war. Und Gott ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Sehen Sie das Wort heiligte? Das ist das hebräische Wort heilig. Es heißt Kadosh. Kadosh, heilig. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Dort, wo das Wort heilig zum ersten Mal vorkommt, geht es also um Ruhe. Es geht um Ruhe. Ruhen ist das Heiligste, das Sie tun können. Ruhen bringt Ihnen Gottes Gunst. Auch dort, wo zum ersten Mal Gnade vorkommt, ebenfalls in 1. Mose, finden wir etwas Bedeutsames. In 1. Mose 6, Vers 8 steht, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Von allen Menschen auf der Erde war Noah der, der in den Augen des Herrn Gnade fand. Hier steht zum ersten Mal das Wort Gnade. Und es hat mit Noah zu tun. Was erkennen wir daran? Nun, wenn wir an der Oberfläche nichts entdecken, ist die Erkenntnis vielleicht im Namen von Noah versteckt. Noah bedeutet Ruhe. Mit anderen Worten, Ruhe fand Gnade in den Augen des Herrn. Je mehr sie ruhen, desto mehr kommt Gottes Gnade über sie. Je mehr sie leisten und sich mühen, desto weniger kommt Gottes Gnade über sie. Und gleich vorweg, damit meine ich nicht ihren Job. In der Bibel steht, dass jeder Christ arbeiten und erwerbstätig sein soll. Paulus sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Mit Werken meine ich also keine körperliche Arbeit oder ihren Job. Ich meine damit inneres Bemühen, die innere Unruhe und das Gefühl, dass sie in ihrem Leben etwas erreichen müssen. Das ist böse. Ich sagte, das ist böse. Gott möchte, dass ihr Herz ruht. Die einzige Arbeit, die ein Christ tun soll, steht in Hebräer 4, Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe, auf Griechisch Sabbastimos, vorbehalten. Denn wer in Gottes Ruhe eingegangen ist, der ruht, auch selbst von seinen Werken. Gleich wie Gott von den Seinen. Gott ruhte also, weil sein Werk vollbracht war. Und Gott sagt uns, dass wir die gleiche Haltung haben sollen. Ihr sollt ruhen wie ich. Aber sagen wir, es muss noch so viel getan werden. Jemand muss die Windeln wechseln und das Essen kochen, falls sie ihr Essen selbst kochen und keine Angestellten haben. Es gibt noch so viel zu tun, Hausaufgaben zu machen. Aber Gott sagt, das Werk ist vollbracht. Mit anderen Worten, wir sollen in die Ruhe Gottes eingehen und dann diese Dinge tun. Und Sie werden staunen, wenn Sie es ohne Stress und ohne Leistungsdenken machen, dann schaffen Sie es mit einer Berührung vom Himmel. Ihr könnt den Stuhl bringen. In der Bibel steht, dass wir Christen uns nur um eines bemühen sollen, und zwar um Folgendes, Vers 11. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Sagen wir alle, so wollen wir bestrebt sein. Lassen Sie sich nicht ablenken, es ist nur ein Stuhl. Sie alle haben sicher schon einmal einen Stuhl gesehen. Sagen wir gemeinsam, so wollen wir bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Nur danach sollen wir streben. Ich möchte Ihnen eine Hausaufgabe geben. Versuchen Sie es eine Woche lang. Versuchen Sie, nur nach Ruhe zu streben. Streben Sie danach zu ruhen. Das ist das Einzige, nach dem Sie streben sollen. In der Bibel steht in Epheser 2, Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Was für ein schöner Satz, reich an Erbarmen. In der Bibel steht nirgends reich an Zorn. Gott wird zornig, aber er ist nicht reich an Zorn. Er ist reich an Erbarmen. Hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt. Damit sind nicht Sie und Ihre Freunde gemeint oder Sie und ich, sondern Sie und Christus. Ich bin mit Christus auferweckt. Als Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, hat er Sie und mich mit ihm auferweckt. Und Gott hat uns mitversetzt. Gott hat Sie mit Jesus in die himmlischen Regionen in Christus Jesus versetzt. Warum? Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum. Manche Leute sagen Dinge wie, wenn Jesus wiederkommt, ist die Gnadenzeit vorüber. Nein, Gnade ist nie vorüber. Lesen Sie es. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Sehen Sie das? Sogar in den kommenden Weltzeiten wird Gott uns noch den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erweisen. In der Bibel steht also, dass wir mit Christus sitzen. Das hier ist mein Thron, ich will es Ihnen zeigen. Das ist unsere Position in Christus. Wir sitzen mit Christus. Ich sagte sitzen. Was bedeutet das? Das Werk ist vollbracht. Die alttestamentlichen Priester, die Priester von Israel, durften sich nie hinsetzen. Denn ihr Werk war nie getan. Aber nachdem Jesus unsere Sünden ausgelöscht hatte, setzte er sich. Und wir sitzen heute zusammen mit ihm. Und wissen Sie, wo der Teufel ist? Wissen Sie, wo das Problem ist, über das Sie sich gerade den Kopf zerbrechen? Schauen wir, wo Jesus sitzt. Lesen wir Epheser 1. Die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles, wie viel davon? Alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Schauen Sie her. Wo ist Jesus? Hoch über Satan. Hoch über jeder Krankheit. Hoch über jedem Fluch, jeder Not in dieser Welt. Er sitzt nicht nur über, sondern hoch über jedem Fürstentum und jeder Macht. Und er sitzt hoch über jedem Namen, jedem neuen Namen, jeder Krankheit. Hoch über jedem Namen, der genannt wird. Und zwar nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Er sitzt hoch über allem. Und wo sind wir? Wo sind wir? Wir haben es gerade im Epheserbrief gelesen. Wo sind wir? Wir sitzen zusammen mit Christus am gleichen Ort. Und nun kommt der Teufel zu Ihnen und sagt, was wirst du jetzt machen? Was wirst du mit diesem Teenager machen? Was wirst du machen? Sagen Sie zu ihm, ich werde das machen.
Amen.
Er setzt ein lügendes Symptom in Ihren Körper und Sie denken, Mensch, diesen Schmerz hatte ich noch nie. Und der Teufel sagt, unternimm lieber was. Tun Sie das? Dann tun wir das. So. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es für mich nichts zu tun gibt. Es ist alles getan. Sie decken seine Täuschung auf. Er erzählt ihnen, das Werk sei nicht vollbracht. Es sieht aus, als sei es nicht vollbracht. Es fühlt sich an, als sei es nicht vollbracht. Viele Stimmen sagen, es sei nicht vollbracht, aber sie setzen sich und sagen, es ist vollbracht. Ich gehe in die Ruhe Gottes ein.
Amen.
Wenn sie das tun, dann passiert etwas mit ihrem Problem. Der Teufel befindet sich übrigens nicht auf der gleichen Ebene wie Sie. Sie sitzen dort, wo Christus sitzt. Und wer hat uns dorthin gesetzt? Gott, der reich an Erbarmen ist. Er hat uns, ich liebe es, er hat uns mit Christus dorthin versetzt. Und wo ist der Teufel? Christus sitzt hoch über jedem Fürstentum. Der Teufel sieht also ihre Fußsohlen. Wenn wir Probleme haben, ist Jesus das Haupt über allen Dingen. Gott hat alles unter seine Füße gelegt.
Amen.
Sie sitzen also über dem Problem, das Ihnen Sorgen macht. Sie sitzen bei Jesus. Hören Sie das? Der Teufel versucht sein Bestes, um Sie aus dieser Position herauszuholen. Denn solange Sie in dieser Position der Ruhe sind, fließt Segen in Ihr Leben hinein. Dann geschieht Gutes, preist den Herrn. Und sie erringen viele Siege. Deswegen versucht der Teufel immer als erstes, ihre Ruhe zu erschüttern und sie aus der Ruhe herauszuholen. Gott sagt, das Einzige, wonach wir als Gläubige streben sollen, ist, in seine Ruhe einzugehen. Verstehen Sie? Wissen Sie, wie Gott das Böse im Neuen Testament definiert? Wissen Sie, wie Gott das Böse definiert? Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Was ist ein böses Herz? Gehen wir zu Hebräer 3. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Sehen Sie das Wort böse? Auf Griechisch steht hier Poneros. Immer wenn in Ihrem Neuen Testament böse steht, steht dort im Griechischen dieses Wort, Poneros. Ein böser Mensch oder ein böses Gewissen, Hebräer 10. Das ist immer Poneros. Wenn ich zu Ihnen sage, definieren Sie böse, was würden Sie dann sagen? Etwas Schlechtes. Böse ist etwas Schlechtes, eine schlechte Eigenschaft, ein schlechter Zustand. Aber wissen Sie was? Beim Wort Poneros ist schlecht erst die zweite Definition. Es ist nicht die erste Definition. Die erste Definition von böse im Neuen Testament ist diese. Voll Mühe, Schinderei, Ärger, Entbehrung. Von Mühe geplagt und gequält.
Press and harassed by labors.
Und erst die zweite Definition ist schlecht, schlechte Eigenschaft oder schlechter Zustand. Es ist so, Freunde, Gott sagt, habt kein böses Herz. Was ist also ein böses Herz? Wir denken an schlecht, aber die erste Definition ist ein Herz voll Mühe. Habt Acht, dass ihr nicht ein Herz voller Mühe habt. Eines, das versucht, alles richtig zu machen. Vielleicht sagen Sie, Pastor Prince, das ist doch harmlos, wenn die Leute ein Herz voll Mühe haben. Nein, ich sage Ihnen, es ist gefährlich. Denn es zerstört Ihren Schutz. In der Bibel steht, dass Hiob 9 Monate lang viel gelitten hat. Er musste nicht jahrelang leiden. Bei manchen Leuten klingt es so, als wäre es jahrelang gewesen. Nein, es waren nur 9 Monate. Aber Hiob ist ein besonderer Fall. Bevor Sie sich als Hiob bezeichnen, denken Sie daran, Hiob sagte zu Gott, dass er gern einen Vermittler hätte, einen Anwalt, einen Fürsprecher zur Rechten Gottes. Das, was er sich gewünscht hat, ist für uns heute Realität. Hiob hatte also keinen Fürsprecher zur Rechten Gottes. Aber Hiob sagt in Hiob 3, wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Und wovor mir graute, das kam über mich. Dieser Teil wird oft zitiert. Aber die Leute vergessen, dass Angst aus Unruhe entsteht. Vers 26. Ich habe weder Frieden gefunden, noch Rast, noch Ruhe. Nur Unruhe hat sich eingestellt. Mit anderen Worten, 1 plus 1 plus 1 ist 3. Unruhe. Kein Frieden, keine Rast und keine Ruhe ergibt Unruhe. Gott benutzt in diesem Vers übrigens 3 Wörter für Ruhe. Und Noahs Name ist der letzte, kein Noach. 3 Wörter für Ruhe, um das deutlich zu machen. Wie entstanden also Hiobs Probleme? Durch seine Unruhe, seine Angst, seine Sorge. Sie werden staunen, wie das geschah. Wissen Sie wie? Durch etwas Geistliches. In der Bibel steht, dass Hiob jeden Morgen aufstand und Brandopfer für alle seine Kinder darbrachte. Und dabei jedes Mal in seinem Herzen sagte, ich opfere lieber für sie, denn vielleicht haben sie in ihrem Herzen Gott gelästert. In der Bibel steht, das tat Hiob jedes Mal. Mit anderen Worten, er stand jeden Morgen auf und tat das alles. Ich will Ihnen damit sagen, bei der Aussage von Hiob, dass er keine Ruhe und keinen Frieden hat, geht es darum, dass er etwas Geistliches tut. Hören Sie, Freunde. Manche gehen zum Abendmahl, aber sie tun es aus Angst oder Verzweiflung. Halten Sie lieber inne und fragen Sie sich, warum tue ich das? Na los, Freunde, hören Sie. Was passiert, wenn Sie loslassen? Fallen Sie? Nein. Da ist eine Hand, die Sie hält. Aber wenn Sie festhalten, lässt seine Hand los. Ich sage Ihnen etwas, die Hand Gottes, die Hand des Allmächtigen, ist größer als Ihre. Als Kind Gottes müssen Sie also lernen zu ruhen. Wir sollen nur danach streben, zu ruhen. Verstehen Sie? Vor Jahren hat der Herr einmal zu mir gesagt, Sohn, schau dir dein Leben an. In den Bereichen, in denen du dir keine Sorgen machst, fließt meine Versorgung. Aber wo du dir Sorgen machst, ist das ein Hindernis. Und dann hat er mir ein Bild gezeigt, mit dem ich schließen möchte. Gott hat mir gezeigt, dass seine Versorgung immer fließt. Denn das Werk ist getan, es ist vollbracht. Aber das Problem liegt bei uns, dem Empfänger. Wenn wir uns Sorgen machen, halten wir den Schlauch zu. Sehen Sie dieses Bild. Segen, Wohlergehen, all die guten Dinge, die Gott vollendet hat. Wer hat dafür bezahlt? Jesus. Er hat am Kreuz gesagt, das geht alles auf meine Karte. Er hat für alles bezahlt. Für unsere Sündenvergebung, für die Versorgung von uns und unseren Familien, für Heilung und Gesundheit. Er hat dafür bezahlt. Wir denken immer, dass unsere Gebete Gott dazu bringen sollen, etwas zu tun oder uns etwas zu geben. Aber das ist kein Beten. Das ist falsches Beten. Unser Gebet soll vor allem ein Danken sein. Es gibt auch Bittgebete, aber die beten wir einmal und dann danken wir Gott wieder ohne Unterlass. Und wenn Sie daran denken, sagen Sie, Herr, es ist in deiner Hand. Es ist in deiner Hand, Herr. Es ist deine Sache. Herr, es ist dein Job. Ich halte mich da raus. So sollte Ihr Gebet aussehen. Sonst fragen wir uns, warum Gott uns nicht erhört, obwohl er den Segen die ganze Zeit fließen lässt. Denn wenn wir uns Sorgen machen, passiert das. Die Hand ist einfach eine unsichtbare Hand. Es ist nicht Gottes Hand, sondern eigentlich Ihre. Wenn Sie sich Sorgen machen, drücken Sie den Segen über Ihrem Leben zu. Aber jemand anderes wird damit gesegnet, weil er sich in diesem Bereich keine Sorgen macht. Lassen Sie also Ihre Sorgen los. Jesus sagt in der Bergpredigt, sorgt euch nicht darüber, was ihr anziehen werdet. Gott wird euch bessere Kleider schenken, als Salomo in seiner Herrlichkeit hatte. Das hat er gesagt. Gott wird euch besser kleiden als Salomo in seiner Herrlichkeit. Sorgt euch nicht darüber, was ihr essen sollt. Er sagte sogar, sorgt euch nicht um das Morgen. Wenn wir das wörtlich nehmen, macht euch keine Gedanken, macht euch keine Gedanken, macht euch keine Gedanken. Dann denken wir vielleicht, Herr, willst du mir sagen, dass ich verantwortungslos sein soll? Nein, Sie sollen sogar sehr verantwortungsbewusst sein. Das verantwortungsbewussteste und heiligste, das Sie tun können, ist zu ruhen. Und wenn Sie ruhen, passiert das. Da, sehen Sie? Die Versorgung fließt. Wenn Sie sich Sorgen machen, lassen Sie los! Okay, hören Sie zu.
Okay, listen.
Jetzt sind Sie in einer Position, in der das Wort Gottes fließen kann. Vielleicht sagen Sie jetzt, Pastor Prinz, das ist zu einfach. Ja, Gottes Wege sind einfach, aber sie haben Kraft. Der Segen fließt also. Sie spüren die Freude. Sie denken, oh ja, natürlich. Ach was, Pastor Prinz, ich kenne den hier, also bitte. Oder so ähnlich. Der Segen fließt, Sie spüren es sogar. Aber dann kommt der Montag und die Stimme von Pastor Prinz ist nicht mehr da. Fangen Sie nicht an, sich wieder Sorgen zu machen, sonst... Und dann denken Sie, vielleicht liegt es an der Salbung, vielleicht ist sie schon zu Ende. Nein, suchen Sie nach der Stelle, an der Sie zugedrückt haben. Wo machen Sie sich Sorgen? Der Teufel kann die legitimsten Sorgen in Ihrem Leben nutzen, um das Fließen aufzuhalten. Freunde, tun Sie nur eines, streben Sie nach der Ruhe. Streben Sie von jetzt an nach der Ruhe. Selbst wenn Sie beten, achten Sie darauf, dass es voll Ruhe geschieht. So wollen wir denn, sagen wir es gemeinsam. Lesen wir zum Schluss noch einmal Hebräer 4, Vers 11, alle gemeinsam. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Haben Sie es bemerkt? Wir denken, das Gegenteil von Unglaube müsste Glaube sein, aber nein, es ist Ruhe. Das Gegenteil von Unglaube ist Ruhe. Wenn Sie nicht ruhen, dann sind Sie ungläubig. Und damit sind wir am Ende dieser Predigt angekommen. Gott segne Sie alle. Preist den Herrn! Stehen Sie auf. Ich möchte ein Segensgebet beten. Denken Sie daran. Es wird Kampf geben, aber kämpfen Sie darum, in der Ruhe zu bleiben. Der Teufel wird Sie nach dieser Predigt nicht davonkommen lassen, ohne Ihnen Dinge in den Weg zu legen, die Sie unruhig oder ängstlich machen sollen. Weigern Sie sich, unruhig zu werden. Kämpfen Sie darum, in der Ruhe zu bleiben. Streben Sie nach der Ruhe. Ihr Kampf besteht darin, nicht zu kämpfen, sondern zu ruhen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein heutiges Wort. Herr, ich danke dir für die Erinnerung daran, dass das Werk vollbracht ist. Alles ist für uns vollendet worden und du hast uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du deinen Kindern unerschütterlichen Frieden und Ruhe schenkst. Gib ihnen einen Vorgeschmack darauf, wie ein Leben in Ruhe sein kann und wie wir stets auf dem Weg der Ruhe bleiben können. Vater, ich bitte dich, dass jeder von ihnen in dieser Woche diese Ruhe erleben darf. Trotz allem, was um sie herum passiert. Vater, ich bitte dich um einen starken Frieden und eine starke Ruhe, die ihre Herzen und Gedanken ganz unwillkürlich gefangen nehmen. Es soll ein kämpferischer Friede sein. Danke, Vater im Himmel, im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne jeden Einzelnen von Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.